Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch.
Willkommen zum Wochenendprogramm von Radio Prag, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Markéta Kachlíková und ich werde Sie durch die Sendung begleiten. Die wertvolle Schenkungsurkunde der Bartholomäuskirche auf der Prager Burg wurde vor mehr als 750 Jahren verfasst. Normalerweise wird sie im Archiv aufbewahrt, doch nun wird sie im Rahmen einer Ausstellung der Öffentlichkeit gezeigt. Mehr dazu erfahren Sie im Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Im Sprachkurs blicken wir auf das größte Ereignis der vergangenen Woche in Tschechien zurück, nämlich den Streik im öffentlichen Verkehr. Und der Kultursalon gilt der sogenannten Prager Quadriennale. Zum 12. Mal findet in Prag die internationale Bühnenbilderschau statt. Bleiben Sie dran, ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Normalerweise wird sie verschlossen in einer Truhe aufbewahrt. Die mehr als 750 Jahre alte Schenkungsurkunde der Bartholomäuskapelle auf der Prager Burg. Doch für kurze Zeit wird das wertvolle Original nun der Öffentlichkeit gezeigt, im Rahmen der Ausstellung über die Herren von Rosenberg in der Waldsteinreitschule unterhalb der Prager Burg. Für Historiker, aber genauso für das interessierte Publikum, ist das ein außergewöhnliches Ereignis. Für die Archivare ist es eher ein Albtraum. Zumindest mussten sie die alte Dame erst einmal fit machen für ihren Auftritt. Wie das geschah, welche Bedeutung das Schriftstück hat und welche Geschichte, dazu nun mehr von Till Janzer in einer neuen Ausgabe unseres Kapitels aus der tschechischen Geschichte.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Es war der böhmische König Václav I., der die Schenkungsurkunde ausstellen ließ. Heutzutage wird das Dokument in den Sammlungen des Domkapitels aufbewahrt. Diese gehören zu dem umfangreichen Archiv der Prager Burg mit unzähligen Schriftstücken, die von der Geschichte der böhmischen Könige und habsburgischen Kaiser erzählen. Nehme man das Alter, sei es nur die Nummer 26 in den Sammlungen des Domkapitels, gesteht Martin Halata vom Archiv der Prager Burg. Die Schenkungsurkunde ist also bei weitem nicht das älteste Dokument. Die Wahl fiel dennoch auf dieses Stück. Ein Grund ist der Rahmen, in dem es gezeigt wird, bei der Ausstellung über die Herren von Rosenberg.
Wir wissen, dass über die Schenkung am 22. Juni 1250 verfügt wurde. Meine Historikerkollegen glauben, dass es eine der ersten Nennungen des Namens Woch de Rosenberg in der tschechischen Geschichte ist.
So Martin Halata. Seit vergangenen Montag und nur noch bis zum kommenden Montag ist die Urkunde in der Waldsteinreitschule unterhalb der Prager Burg zu sehen. Woch de Rosenberg, wie er in der Urkunde genannt wird, ist im Übrigen Wock der Erste von Rosenberg, Begründer des Adelsgeschlechts der Rosenberger. Angesiedelt in Südböhmen wurden die Rosenberger zwischen dem Hochmittelalter und der frühen Neuzeit zu einer der mächtigsten Familien am böhmischen Herrscherhof. Wock der Erste war oberster Marschall des Königreichs Böhmen und Landeshauptmann der Steiermark. Doch was haben die Urkunde und der Herr aus Rosenberg miteinander zu tun? Petr Pavelec ist Autor der Ausstellung über die Rosenberger, in deren Rahmen das Schriftstück gezeigt wird, und leitet die Außenstelle des Nationalarchivs im südböhmischen Budweis.
Der König stellte seine Urkunden aus, um seinen Nächsten und seinen Dienern zu helfen. Diese Urkunde hat er zugunsten des Domkapitels der St. Veitskirche auf der Prager Burg anfertigen lassen. Die Kirche war der Vorläufer des heutigen Veitsdoms. Und Wock von Rosenberg wird dort zum ersten Mal in der Geschichte erwähnt. Für uns gilt das als der Beginn der schriftlichen Aufzeichnungen zu dieser Adelsfamilie. Unter anderem ist die Urkunde wichtig, weil Wock von Rosenberg dort als einer der führenden Adeligen des Landes genannt wird. Er war am Königshof beschäftigt und stieg im Rang noch weiter. Unter Ottokar II., dem Nachfolger von Václav I., gelangte Bock von Rosenberg in die höchsten Ämter. Doch schon in der Urkunde wird er unter den führenden Adeligen an erster Stelle in der Reihe der Zeugen genannt. In diesem Sinne also die älteste schriftliche Nennung und zugleich der Beweis, dass er zur aristokratischen Elite gehörte.
Soweit die historische Dimension des Papiers, das eigentlich kein richtiges Papier ist. Denn Papier besteht aus pflanzlichen Fasern, die Urkunde wurde jedoch aus Pergament gefertigt, also einer leicht bearbeiteten Tierhaut. Was aber geschah mit der Urkunde, nachdem sie herausgegeben wurde? Sie verschwand ganz einfach im Archiv auf der Prager Burg, sagt Marek Suchy, Kurator der Ausstellung des Domkapitels auf der Prager Burg. Und das beeinflusse auch den heutigen Umgang mit ihr.
Die Urkunde wurde bereits im Moment des Entstehens zusammengefaltet und wurde in dieser Form wohl in eine Truhe gelegt. Heute besteht die Tendenz, solche Pergamentblätter zu kletten. Das ist meiner Meinung nach aber ein ziemlich starker Eingriff. Ich denke, sie sollten eher in der Form aufbewahrt werden, wie dies über die Jahrhunderte geschehen ist.
Eine richtig spannende Geschichte hat die Urkunde also nicht. Sicher auch ein Grund, warum sie so gut erhalten ist. Spannender ist aber die Pflege, die die alte Dame erhält. Martin Hallater, Leiter des Archivs der Prager Burg, schildert die Maßnahmen.
Die Urkunde wird, wie bereits gesagt wurde, in dem ursprünglichen gefalteten Zustand aufbewahrt, in dem sie sich seit dem 13. Jahrhundert befindet. Sie wird regelmäßig kontrolliert. Wir versuchen, das Klima am Ort der Aufbewahrung konstant zu halten. Das bedeutet 55% Luftfeuchtigkeit und eine Temperatur von maximal 20 Grad Celsius. Die Urkunde wurde im vergangenen Jahr mit modernen Konservierungs- und Restaurierungsmethoden erneut an ihren Platz zurückgelegt. Das heißt, das Siegel, das extra angehängt ist, wurde noch einmal eigens in säurefreies Papier verpackt. Aber restauriert haben wir die Urkunde bei dieser Gelegenheit nicht, denn wir folgen dem Trend, Urkunden ihrer natürlichen Entwicklung zu überlassen.
Dass das Schriftstück nun aber an die Ausstellung verliehen wurde, ist eigentlich ein Verstoß gegen die Philosophie der Archivare auf der Prager Burg. Zumal dies heutzutage kaum noch geschieht. Anstatt des Originals wird der Öffentlichkeit meist nur eine Kopie gezeigt. Doch die Ausstellungsmacher um Petr Pavelec wollten genau diese Urkunde und schufen dafür alle nötigen Voraussetzungen. Eine sehr kurze Ausstellungszeit, wenig Beleuchtung, das richtige Klima im Raum sowie die Herstellung eines speziellen Transportbehälters. Und so ließ auch Marek Suchy seine Bedenken fallen.
Wozu es jetzt für eine kurze Zeit gekommen ist, ist eine große Ausnahme. Wir haben die Urkunde aber auch nur so weit geöffnet, wie es das Pergament erlaubt hat. Das zugehörige Pult, auf dem die Urkunde liegt, wurde von unserer Konservatorin maßgefertigt für das Pergament.
Der Autor der Ausstellung über die Rosenberger, Petr Pavelec, ist jedenfalls froh, auch wenn am kommenden Montagabend die Urkunde bereits wieder im Archiv verschwinden muss. Und nicht nur das, die nächste Möglichkeit, einen Blick auf das Original zu werfen, ergebe sich vielleicht erst wieder für die nächste Generation, glaubt Pavelec. Könnte aber bei der Ausstellung in den nächsten Wochen noch einmal ein ähnlich interessantes Original zu sehen sein. Petr Pavelec bejaht, bleibt aber geheimniskrämerisch.
Wir haben noch einige interessante und wichtige Rosenberger Artefakte sowie Gegenstände, die mit dem Erbe der Rosenberger verknüpft sind, im Auge. Wir wissen jedoch nicht, ob wir sie noch während der Ausstellung als Leihgaben erhalten. Welche Stücke das sind, das behalte ich aber lieber für mich.
Die Ausstellung über die Herren von Rosenberg dauert noch bis zum 20. August.
Till Janzer hat über die Ausstellung der wertvollen Urkunde berichtet. Und nun ist die Zeit, Tschechisch zu lernen. Hallo und willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein Wort hat das Leben in Tschechien in dieser Woche beherrscht. Der Streik.
Stavka.
Im tschechischen Ausdruck verbirgt sich hinter dem Wort der Wortstamm
stát,
stillstehen, bzw.
zastavit,
stilllegen. Denn die Bänder bleiben stehen und die Arbeit bleibt liegen. Streiken heißt
stávkovat.
Die Streikenden sind
stávkující.
Und diejenigen, die sich am Streiken nicht beteiligen, also Streikbrecher, sind im Tschechischen die Streikverderber.
Stávkokazy.
Organisiert wird der Streik meistens von den Gewerkschaften.
Odbory.
Ihre Mitglieder, also die Gewerkschafter, heißen
odboráři.
Der Streik ist eine Form Protests.
Protest.
Bei der die Arbeitnehmer kollektiv ihre Arbeit niederlegen bzw. unterbrechen.
Přerušit práci.
Sollten sich alle Arbeitnehmer im Land am Streik beteiligen, dann handelt es sich um einen Generalstreik.
Generální stávka.
Neben dem Streik hatten die Gewerkschafter früher Donnerstag auch Blockaden.
Blockade.
Angekündigt. Und zwar unter dem Stichwort
Blockade papalášů,
womit wir bei einem interessanten sprachlichen Phänomen angelangt sind. Denn
papaláš
ist der abwertende Ausdruck für einen hohen Funktionär. Diese Bezeichnung war vor allem in der kommunistischen Ära lebendig, hat aber bis heute überlebt. Ebenso das sogenannte
papalášské chování,
also eine Verhaltensweise, bei der die hohe Stellung zum Erreichen verschiedener Vorteile missbraucht wird. Über den Ursprung des Ausdrucks
papaláš
gibt es gleich mehrere Theorien. So könnte die hohe russische Mütze
papacha
der Ausgangspunkt sein. Diese Mütze wurde einst von russischen Funktionären getragen. Die andere Theorie nennt ein slowakisches Wort als Ursprung
agraláš.
So wurde zur Zeit der ersten tschechoslowakischen Republik ein Vertreter der Agrarpartei bezeichnet. Der Wortstamm
pap
käme dann vom slowakischen Verb leer reden.
Papulovať.
Und das war's für heute schon wieder. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Seit vergangenem Donnerstag gilt Prag als Zentrum des Welttheaters. Zum 12. Mal findet hier ein weltweit führendes künstlerisches Event statt, die Prager Quadriennale. Seit 1967 bietet sie alle 4 Jahre eine Präsentation zeitgenössischer Arbeiten in einer Vielzahl von Disziplinen und Genres der bildenden Künste. Diesmal allerdings zum ersten Mal unter einem neuen Titel: Prager Quadriennale für Bühnenbild und Theaterraum. Teilnehmer aus 62 Staaten, eine Rekordzahl in der Geschichte der Veranstaltung, stellen sich dem Wettbewerb um die Goldene Triga und andere prestigeträchtige Auszeichnungen. In den Tagen vom 16. bis 26. Juni werden insgesamt mehr als 40.000 Menschen, die im Bereich Theater und Performance professionell arbeiten, Studierende und Besucher aus aller Welt in Prag erwartet. Kurz vor der Eröffnung der Quadriennale sprach Jitka Mládková mit der Exekutivdirektorin Daniela Pařízková.
Nicht nur Kostüm, Beleuchtung, Sounddesign und Architektur für alles, was auf der Bühne geschieht, sondern auch Multimedia, Performance, zahlreiche Installationen sowie Live-Auftritte und Gespräche mit Künstlern. Die 12. Prager Quadriennale bietet dies und vieles mehr. Damit ist sie auch wesentlich mehr als eine traditionelle internationale Wettbewerbsausstellung. War dies ein Grund, ihren Namen etwas anders zu definieren? Eine Frage für die Exekutivdirektorin der Quadriennale, Daniela Pařízková.
Wir wollten, dass die Quadriennale ein breiteres inhaltliches Spektrum umfasst, um dadurch auch die Zusammenarbeit zwischen Künstlern von miteinander verwobenen Fachbereichen besser zu reflektieren, wie es schließlich den modernen Trends entspricht, dass es sich nicht mehr nur um das Bühnenbild und die Theaterarchitektur, sondern auch um ein breit angelegtes Multigenre-Projekt handelt, so auch der neue Quadriennale-Titel signalisieren.
Doch ist damit nur das Neue bei der Quadriennale 2011 gemeint oder reflektiert der neue Titel vielleicht auch rückblickend den Inhalt der letzten Veranstaltung vor 4 Jahren?
Im Prinzip geht es um die Reflexion der Inhalte des Jahrgangs 2007. Aber schon 2003 war klar, in welche Richtung sich alles entwickeln würde. Daher haben wir uns gleich zu Beginn der Vorbereitungen für die Prager Quadriennale 2011 auf den neuen Titel geeinigt, der sowohl die Tendenzen von früher reflektiert, als auch das Neue ankündigt.
In Prag wird die Welt des Theaters in 3 zentralen Wettbewerbssektionen präsentiert. Es sind die Sektion Länder und Regionen, die Sektion Studenten und die Sektion Architektur. Mehr als bei früheren Jahrgängen soll diesmal ganz Prag eingebunden werden. Dem entspricht die Auswahl der Veranstaltungsorte. Von der Hauptausstellung im funktionalistischen Gebäude der Nationalgalerie, dem Veletržní Palác, reicht sie bis zur mittelalterlichen Kirche St. Anna, heute als Prager Kreuzweg bekannt. Auch die Nova Scena, die ehemalige Laterna Magica, wo seinerzeit der weltbekannte tschechische Bühnenbildner Josef Svoboda wirkte, bildet einen Teil der Prager Quadriennale 2011. Hinzu kommt der öffentliche Raum, der vermehrt genutzt wird. Bašíšková verweist hier auf einen Trend.
Gerade das Wort Theaterraum im neuen Quadriennale-Titel weist darauf hin, dass das Theater nicht mehr wie früher nur in klassischen Theatergebäuden gespielt wird. Im Prinzip werden Theaterprojekte seit Jahrzehnten auch für andere Räume geschaffen, was sich in jüngster Zeit weltweit deutlich manifestiert. Diese Projekte werden inzwischen auch hierzulande in verschiedenen Räumen realisiert, die früher anderen Zwecken dienten, zum Beispiel in ehemaligen Industriehallen oder Kohlegruben. In die diesjährige Quadriennale-Sektion für Theaterarchitektur wurden daher in erheblichem Maße auch Schauplätze einbezogen, in denen Projekte des tschechischen zeitgenössischen Theaters aufgeführt werden.
Im Vergleich mit einigen westeuropäischen Ländern wurde allerdings hierzulande erst spät begonnen, Theaterprojekte in den öffentlichen Raum zu verlagern.
Das stimmt. Bei uns haben bisher eher alternative Bühnenprojekte in die Nicht-Theaterräume Einzug gehalten. In jüngster Zeit verlassen aber auch große Theaterhäuser den herkömmlichen Spielraum. Einen Beweis dafür stellt im Rahmen der Prager Quadriennale die Oper L'Enfance terrible von Philipp Glass dar, die das Prager Nationaltheater im ehemaligen Küchenraum der psychiatrischen Klinik im Stadtteil Bohnice spielt. Es ist eigentlich das erste Mal, dass dieses Opernhaus in einen derart untraditionellen Spielraum geht. Der Impuls kam vom Vorbereitungsteam der Quadriennale und wir freuen uns sehr, dass unsere Theaterbühne Nummer 1 dies gewagt hat. Ich glaube, dass sie Nachfolge haben wird.
Ein anderes Projekt, das die Prager Quadriennale Organisatoren initiiert haben, heißt Tears of Stalin, eine Explosion der Stille. Diese urban eingreifende Zusammenkunft von mehr als 500 Menschen wird im Stadtzentrum unter der Leitung einer Regisseurin umgesetzt, die aus Deutschland stammt, aber derzeit in Wien engagiert ist.
Claudia Bosse, která chce dělat takovou velkou městskou intervenci právě do Prahy.
Es ist Claudia Bosse, die in Prag eine große Performance im Stadtzentrum gestalten wird. Sie wird zum Teil als visuelle Installation auf der Lettnerhöhe und zum anderen auch durch eine spektakuläre Aktion für rund 500 Menschen in der Pariser Straße dargeboten. Von der Logistik her ist es sehr anspruchsvoll, so etwas zu realisieren. Hoffentlich gelingt es auch. Freiwillige sind aufgerufen, sich zu beteiligen. Es kann jedermann beliebigen Alters und Geschlechts sein. Damit wollen wir demonstrieren, dass solche Projekte in anderen Ländern zustande kommen und wir hoffen dadurch auch Prag zu inspirieren.
Andrea Busses Projekt sei speziell für Prag vorbereitet worden, sagt Daniela Pařízková und ergänzt:
Ihm vorausgegangen war eine mehrjährige Forschungsarbeit, das heißt Recherchen zum Standort der früheren Stalinstatue oberhalb von Prag auf der Letna. Hinzu kam nach und nach eine ganze Skala weiterer Zusammenhänge, historische, soziale, politische oder solche, die in unserer Gegenwart verankert sind. Diese Performance soll eine Reflexion sein, wie die Bewohner der Stadt den öffentlichen Raum wahrnehmen bzw. erleben und in welchem Verhältnis sie zu ihm stehen, in der Vergangenheit und in der Gegenwart.
Deutsche Aussteller haben bereits viele Male in Prag die wichtigsten Preise gewonnen. So ging zum Beispiel der Hauptpreis, die Goldene Träger, in den Jahren 1971 und 1983 an die deutschen Aussteller. Bei der vergangenen Prager Quadriennale von 2007 zum Beispiel holten der Bühnenbildner Johannes Schütz und der Regisseur Jürgen Gosch die Goldmedaille für die beste Umsetzung einer Produktion. Bei der 12. Prager Quadriennale präsentiert sich Deutschland mit dem folgenden Thema.
V rámci národní expozice, kterou přiváží Německo na Quadriennale, tak ta se letos...
Die deutsche Ausstellung, kuratiert von Thorsten Blume, setzt diesmal einen Fokus auf das theatralische und bühnenbildnerische Potenzial der vergangenen Ära des industriellen Modernismus, kurzum auf das Bauhauskonzept und seine Botschaft für die Gegenwart, in der seine Grundideen immer noch Anwendung finden. Im Rahmen der deutschen Präsentation wird auch die Ruhr-Triennale vorgestellt, die ähnlich wie die Prager Quadriennale ein spartenübergreifendes Festival ist. Wir freuen uns über die Vernetzung von Bauhaus und Ruhr-Triennale.
Der deutsche Beitrag wird sich über die Nationalgalerie hinaus mit der Tanzinstallation Play Bauhaus Jam Out bis ins Prager Zentrum erstrecken, wo in den Straßen Lesedemonstrationen und Tanzperformances stattfinden sollen. Thorsten Blume hat das Bauhaus-Thema auch in das Studentenprojekt Play Bauhaus Move the Space integriert. Dies leitet über zum eigenartigen Begleitprogramm der Prager Quadriennale, dem Szenofest, das von Studierenden gestaltet wird. Vor 4 Jahren nahmen daran rund 2000 Studierende aus aller Welt teil. Das Bildungsprojekt der Prager Quadriennale und des Oystat, des Weltverbandes der Szenografen, bietet diesmal 6 ortsspezifische Darstellungen, 60 Performances von Studierenden und über 50 Workshops unter der Leitung von international renommierten Künstlern und Theoretikern. Daniela Pařízková.
Die Studentensektion bildet einen traditionellen Teil der Prager Quadriennale seit den 1970er Jahren. Die Studenten präsentieren die Kunsthochschulen und deren unterschiedliche Bildungsprogramme in verschiedenen Disziplinen des modernen Bühnenbilds. Die Werke der Studenten sind sehr interessant und attraktiv, auch für die Öffentlichkeit. Diesmal steht den angereisten Studenten das ganze Gebäude der Fakultät für Theaterwissenschaften zur Verfügung. Auch sie beschäftigen sich in den Workshops mit Kostüm, Ton und Lichtdesign, den digitalen Medien, aber auch mit der interdisziplinären Dramaturgie, die bei der Vorbereitung moderner Inszenierungen immer mehr Anwendung findet. Zum ersten Mal werden sich die Studenten zudem im öffentlichen Stadtraum von Prag präsentieren, zum Beispiel auf dem Jungmannplatz, wo während der Quadriennale ein Theaterfestival mit studentischen Vorstellungen aus der ganzen Welt stattfindet.
Kurz gesagt, die Prager Quadriennale bietet Themen in Hülle und Fülle, die man bei weitem nicht einmal alle aufzählen kann. Eine Besonderheit in diesem Jahr der Prager Quadriennale sollte aber auch erwähnt werden. Es ist das originelle Projekt Intersection Intimacy and Spektakel, Schnittpunkt Intimität und Schauspiel, das direkt im Stadtzentrum um eine interaktive Outdoor-Performance angesiedelt ist. Der Prag-Bewohner oder Prag-Besucher kann hier auf eine Entdeckungsreise durch 30 unterschiedlich große Boxen gehen, die jeweils von einem international anerkannten Künstler besetzt sind. Und das ist wörtlich gemeint, denn Künstler wie Romeo Castellucci, Anna Fibrock, Ilja und Emilia Kabakov, Markus Schinwald oder Ulla von Brandenburg werden in diesen Boxen sein und können dort besucht werden.
Intersektion ist auch ein von dem Prager Quadriennale-Team kuratiertes Projekt. Wir sind nämlich bestrebt, für jeden Jahrgang ein eigenes Projekt vorzubereiten, das unseren Vorstellungen vom modernen Theater und Bühnenbild entspricht. Das Intersektion-Projekt auf der Piazzetta zwischen den Gebäuden des Nationaltheaters und der ehemaligen Laterna Magica soll den interdisziplinären Charakter des heutigen Theaters demonstrieren. Die Passanten sind eingeladen, sich dort vor Ort aufzuhalten, eine Box zu betreten, dann eine andere zu betreten oder in einer Box für Stunden zu bleiben, dabei die Gedanken und Emotionen des Künstlers wahrzunehmen oder mit dem Live-Darsteller zu interagieren. Bei dieser sozusagen Live-Ausstellung kommen die Künstler mit den Menschen, für die sie ihre Werke geschaffen haben, in unmittelbaren Kontakt. Viele freuen sich darauf.
Über die einmalige Gelegenheit, Prag in der Perspektive der internationalen zeitgenössischen Kunst neu zu entdecken, sagt die Exekutivdirektorin und Mitgestalterin des Quadriennale 2011-Programms Daniela Baciskova abschließend.
All diese Veranstaltungen sollen zeigen, dass Prag über das Potenzial verfügt, der Schauplatz eines derartigen Events zu sein.
Wer zudem gespannt ist, an wen die mit 9 prominenten Künstlern aus der ganzen Welt besetzte Jury die Preise in den verschiedenen künstlerischen Gebieten verleihen wird, der wird sich aber bis zum 26. Juni gedulden müssen.
Jitka Mladková hat Ihnen die Prager Quadriennale vorgestellt und das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Markéta Kachlíková. Sie hörten Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte vysílání Rádia Praha.